Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
Folge 39, Fukui, von Dinos, Burgen und Tempel.
Hallo, hier ist die Stefanie.
Und Michael, hallo.
Wir haben das Podcast-Mikro wiedergefunden und gedacht, wir nehmen mal wieder eine Folge auf. Und diesmal haben wir uns überlegt, wir fahren mit euch in die Präfektur Fukui, in die nicht so viele Touristen fahren, obwohl es eigentlich mega, mega schön ist.
Ja, das stimmt. Wir waren selber auch noch nie in Fukui, beziehungsweise wir sind nur ein paar Mal durchgefahren auf dem Weg von Kyoto nach Kanazawa und waren dann doch überrascht, wie viel es dort zu sehen gibt. Und ja, wollen euch ein bisschen davon erzählen und auch euch empfehlen, dahin zu fahren tatsächlich.
Genau, weil es sind ja in den Medien gerade ganz viele Berichte über Übertourismus und keine Ahnung was zu hören und dass immer mehr Touristen über die Stränge schlagen und dass die Leute genervt sind von Touristen. Aber ebenso gibt es ganz, ganz viele Orte in Japan, die von diesem Touristenboom gar nicht so sehr profitieren. Und deswegen haben wir gedacht, wir schicken euch mal in eine solche Region.
Genau, weil Hot Take, da werden wir vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen, weil es da relativ viel drüber zu sprechen gibt und leider aber gut recherchiert werden muss. Mein Hot Take ist, es gibt kein Übertourismusproblem in Japan an sich als Land. Es gibt ein Problem mit schlecht gesteuertem Tourismus und punktuell überlaufenden Orten, vor allem in Kyoto. Und wer daran schuld ist? Aus meiner Sicht nicht die Touristen, aber das ist ein Thema, was wir wirklich sauber aufrollen müssen, auch mit Zahlen. Die Zahlen sprechen übrigens nicht für Übertourismus, sie sprechen aber dafür, dass Kyoto sehr viele Fehlinvestitionen in Infrastruktur und Verkehrsmittel getätigt hat.
Ihr seht, es ist schon anrecherchiert, aber das ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Micha, jetzt drifte nicht ab.
Genau, das Fukui. Machen wir nicht und wir wollen nach Fukui. Und warum nach Fukui? Eine unserer Aufgaben, die wir sehen bei uns im Blog, ist es, die Leute weg zu locken oder zu weisen, weg von der goldenen Route. Die goldenen Route kennt ihr sicher, ist dieser klassische Japan-Trip. Man fängt in Tokio an, fährt nach Kyoto rüber, macht noch Hiroshima mit und fährt mit dem Shinkansen wieder zurück. Und jetzt müssen wir trotzdem noch mal ein Stück zurück in diese Thematik, die JTO, die japanische Reisefremdenverkehrszentrale, versucht ja seit Anbeginn der Zeit, weiß nicht, in den letzten 20 Jahren, glaube ich, verstärkt, die Leute von dieser goldenen Route wegzukriegen. Wir sind aber nicht so erfolgreich darin, wie sie es gerne wären. Und warum? Gibt es viele verschiedene Gründe. Wir können unseren Beitrag dazu leisten, diese goldene Route zu durchbrechen und euch an andere schöne Orte zu schicken. Und Fukui ist einer dieser Orte.
Genau, wir waren jetzt im Juni, Anfang Juni in Fukui. Wir haben zwei Übernachtungen gemacht, direkt am Bahnhof Fukui, in welchem Hotel, wie hieß es nochmal?
Im Marriott Hotel Fukui. Und wir können gleich sagen, Spoiler, wir wären gerne länger geblieben. Ja. Also diese zwei Nächte waren nicht genug, um auch nur ansatzweise die Umgebung von Fukui Stadt zu entdecken. Und dann gibt es ja noch ganz viel mehr in der Präfektur selber. Und das war nicht genug. Aber das Marriott Hotel ist eine absolute Empfehlung, weil das haben wir so random gebucht, weil das im Internet schön aussah.
Ja, in der Bahnhofsnähe halt.
Genau, es ist in Bahnhofsnähe, direkt am Bahnhof tatsächlich. Man stolpert raus über den Dinosaurierplatz und ist direkt am Hotel. Und es ist ein Hochhaushotel und unten sind Geschäfte und Büros und oben sind die Hotels drin ab der, weiß ich nicht, wie vielen Etage, habe ich vergessen. Aber alle Zimmer haben Ausblick, denn dieses Hotel ist eines der höchsten Gebäude in Fukui selber. Das heißt, man kann in alle Richtungen was sehen. Und das war, also hat mir sehr gut gefallen. Die Lobby war schön, die war wunderbar und die Zimmer waren auch sehr, sehr modern. Ich glaube, es ist ein relativ neues Hotel gewesen. Kann ich nur empfehlen. Wir sind nicht so die Brand-Opfer und empfehlen auch selten wirklich Brands, aber dieses eine Hotel, Marriott Hotel Fukui, große Empfehlung, ja.
Genau, aber wie kommt man nach Fukui? Tatsächlich mit dem Zug richtig gut angebunden, weil die neue Shinkansen-Strecke, also der Hokuriku-Shinkansen von Tokio nach Kanazawa, die gibt es ja schon länger, aber die nächsten Stationen sind jetzt auch eröffnet worden, unter anderem mit Fukui dabei und noch weiteren. Und man kann mittlerweile aus Kyoto in 1 Stunde und 18 Minuten hinfahren. Wenn man aus Osaka kommt, sind es 1 Stunde und 44 Minuten. Und Man muss aber umsteigen an einer Station, wo der Shinkansen dann aufhört und noch nicht bis nach Kyoto durchfährt.
So, ja. Du sagst das, als wäre das jetzt ein Vorteil, aber es hat sich nichts geändert. Also Nein. Im Endeffekt ist man nicht schneller von Kyoto in Fukui als früher. Man hat früher nach Kanazawa den Express zu Thunderbird genommen und konnte durchfahren, gemütlich sich jetzt in muss man Kyoto umsteigen. Reinsetzen und in Kanazawa aussteigen. Auf dem Weg liegt Fukui. Und jetzt muss man, also der Thunderbird fährt nicht mehr bis Kanazawa und deswegen muss man in Tsuruga, glaube ich, umsteigen. Eine ganz neue Shinkansen-Station, auch ziemlich cool. Der Umstieg ist relativ easy. Man kommt dann an, fährt mit der Rolltreppe hoch und die Erklärung zu diesem Umsteigen ist mega kompliziert gewesen. Da gab es ganze Flyer, wie steige ich um? Das war mega, mega cute. Aber es war am Ende doch ganz einfach. Die Züge sind auch aufeinander abgestimmt. Unser Zug hat ein bisschen Verspätung. Shinkansen hat gewartet. Kein Problem. Und diese Strecke soll in ferner Zukunft, ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, dann bis Kyoto ja verlängert werden, dieser Hokuriku Shinkansen. Das wird aber noch einige Zeit dauern und so lange muss man jetzt umsteigen in Tsuruga. Gewonnen hat man nichts, wenn man nach Fukui will, aber man kann Shinkansen fahren. Cool. Die andere Seite dafür ist jetzt deutlich einfacher zu erreichen, denn man kann jetzt von Tokio nach Fukui durchfahren,
genau,
wenn man von oben kommt.
2 Stunden und 51 Minuten. Ging vorher nicht, da musste man in Kanazawa, glaube ich, umsteigen.
Genau, der fuhr ja nur bis Kanazawa, der Zug. Und dann musste man dort in den Thunderbird nach Kyoto, um in Fukui auszusteigen. Genau. Also der Access von Tokio aus ist einfacher geworden, der Access von Kyoto aus ist unverändert. Praktisch. Also lange dauert es nicht, ne? Das haben wir aufgeschrieben, 1 Stunde 18 steht hier auf dem Zettel. Das ist ja nichts.
Ja, und das Schöne ist, man kann den Hokuriku Arch Rail Pass nutzen. Das ist ein lokaler Rail Pass, von dem man, also der halt zum Beispiel eben diese Hokuriku Shinkansen-Strecke abdeckt, von Tokio über Kanazawa nach Kyoto. Und dazwischen liegen noch ganz viele coole Ziele, die wir auch diesen Urlaub mitgenommen haben. Aber Fukui ist einer der ersten, die wir gerne vorstellen wollen.
Genau. Und weil Sie es gesagt haben schon, aus Tokio ist man in unter 3 Stunden dort. Also es ist total gut zu machen. Und man kann dann statt von Tokio direkt nach Kyoto fahren, eben mit diesem Archpass so ein bisschen einen Umweg über Hokuriku machen. So ist der auch gedacht, by the way, um
die Leute in die Region zu locken.
Shinkansen zu quasi, deswegen kann man diesen Sanyo Shinkansen, der direkt fährt zwischen den beiden großen Städten, nicht nutzen. Er macht so einen Bogen über Hokuriku und da gibt es total viele Dinge auf dem Weg, die man sich stattdessen anschauen sollte.
Genau, warum waren wir jetzt in Fukui? Der Hauptgrund, der uns da hingezogen hat, war tatsächlich, es ist eine der letzten Präfekturen in Japan, die wir noch nicht besucht haben. Und es gibt in Fukui eine der 12 Originalburgen und es ist die letzte, die uns noch gefehlt hat. Wir hatten sogar letztes Jahr im Frühjahr überlegt, machen wir jetzt einen Tagesausflug aus Osaka dahin und haben es dann aber wieder verworfen. Und deswegen war jetzt bei diesem Aufenthalt
die Burg stand im Fokus.
Genau.
Und die Präfektur besuchen natürlich, und oh mein Gott, das ist ganz schrecklich, wir haben jetzt alle Präfekturen besucht bis auf Akita. Wir müssen nur noch nach Akita und jetzt sind wir schon am Überlegen für den nächsten Urlaub, was machen wir da, wo können wir hin und ich glaube, es wird sich wieder nicht ausgehen und ich bin schon am Überlegen, ob ich einfach einen Tagesausflug nach Akita mache und dort einfach mal ein paar Hunde streicheln und wieder zurückgehe, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, aber das ist eine Story für ein anderes Mal. Diesmal war wirklich die letzte der 12 original erhaltenen Burgen, Burggelände, beziehungsweise geht es ja eigentlich um die Tenshus, die, wie heißt denn das auf Deutsch? Burgfriede, die zentralen Türme, da, also die Hauptdinge, an die man denkt, wenn man japanische Burg denkt. Davon gibt es 12 Stück in Japan, die noch original erhalten sind, die nicht in der oder während der Meiji-Restauration und den Begebenheiten, die daraus gefolgt sind, zerstört wurden, als Stadtpark umgebaut wurden oder was auch immer. 12 Stück von denen stehen noch und eines davon ist Maruoka. Ich sage immer Schloss, aber Schloss stimmt nicht. Burg Maruoka ist richtig. Und die wollten wir unbedingt besuchen. Warum sind wir beim letzten Mal nicht für einen Tagesausflug hin? Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Burg Maruoka nicht in Fukui selber ist, sondern knapp eine Stunde mit dem Bus noch außerhalb von Maruoka, von Fukui liegt. Und es gibt keine wirklich schöne Verbindung dahin.
Hat sich einfach nicht gelohnt als Tagesausflug aus Osaka, weil da hatten wir mit Absicht mal ein Hotel ausnahmsweise in Osaka statt in Kyoto genommen. Und ja, lohnt sich nicht als Tagesausflug. Deswegen haben wir gesagt, 2 Nächte. Aber tatsächlich am 3. Tag, den wir quasi in Fukui verbracht haben, mussten wir schon sehr früh aufbrechen, da wir schon einen Folgetermin ausgemacht hatten in Toyama. Und da mussten wir einfach schon früh los und konnten uns dann in Fukui selbst nichts mehr anschauen.
Da mussten wir einfach Fahrräder abholen.
Musste einfach sein, das tut mir leid, ja Fukui.
War eine andere Tour geplant. Wie auch immer, Maruoka, diesmal haben wir es geschafft, wir sind hingefahren. Und ich glaube, man kann sagen, dass wir es nicht bereut haben. Mhm. Und dass sich auch ein Tagesausflug wahrscheinlich, naja, aus Osaka, weiß ich nicht, nee, ist schon. Fukui hat viele andere Dinge, die, glaube ich, als Tagesausflug spannender wäre als die Burg. Aber die Burg ist cool, sie ist schön. Sie ist eine sehr, sehr kleine Burg, hat aber ein sehr schönes Gelände.
Mhm, weil die liegt auf so einem kleinen Hügel, also wie halt viele Burgen. Also ich glaube, das ist einfach so eine Begebenheit. Und als wir da hingekommen sind, waren noch ganz viele Azaleen am Blühen.
Maruoka Burg, sagt die Recherche zumindest, ist, oder der Flyer sagt das zumindest. Ist
der Flyer von Fukui hat das gesagt.
Genau, ist der älteste Burgfried von diesen 12, der noch steht. Da gibt's wie immer, übrigens bei fast allen von diesen Burgen, Kontroversen darüber, wann die genau gebaut wurden, in welchem Umfang sie später wieder umgebaut und renoviert wurden. Sie haben 2019 irgendwelche, wie heißen die, Central Pillars, zentralen Säulen, Holzsäulen. Also haben sie analysiert, die großen tragenden Säulen, und die waren einfach von 1600 irgendwas. Das heißt, das muss dann auch später entweder stark umgemodelt oder tatsächlich erst gebaut worden sein. Man weiß es nicht so genau. Aber Fukui selber bzw. Maruoka wirbt damit, dass es der älteste Burgfried innerhalb Japans von 1576, sagen sie. Dann wurde er erbaut, ja.
Genau, und wie gesagt, die liegt halt eben nicht in Fukui direkt, sondern man muss noch circa eine Stunde mit dem Bus hinfahren. Und es ist, also es fährt ein direkter Bus halt hin, der hält auch quasi direkt vor dieser Burg. Und dann kann man auch direkt rein. Und direkt neben der Burg ist auch ein ganz neu eröffnetes Touristencenter mit riesigen Glasfassaden, schönen Cafés, tollen kleinen Shops, wo man auch Sachen kaufen kann drinne. Und das hat uns sehr gut gefallen. Da gibt es auch Toiletten und alles sehr modern, sehr schön. Und es gab eine kleine Stamp Rally, die wir natürlich gleich mitgemacht haben. Da konnte man sich quasi Stempel abholen an verschiedenen Orten, unter anderem in der Burg und in diesem Touristenzentrum und dann noch ein bisschen in der Gegend drumherum. Weil da gibt es auch noch ein paar Schreine, Tempel und auch noch Cafés, die man sich anschauen kann, damit man die Leute auch so ein bisschen dort in der Gegend unterhält und auch hält.
4 der 5 Orte waren es gewesen, und wir nutzen diese Stamp Rallies ganz gerne um, also man weiß ja nicht, was da so gibt, was einen erwartet, und die führen einen so ein bisschen rum, so was denken die Leute vor Ort, vom Tourismusbüro vor Ort, was wäre für einen interessant, und das finde ich ganz cool. Der Schrein, den wir besucht haben, den hatten wir sonst nicht besucht, der war ganz schön, war auch dieser Shinto-Priester drin, der auch erstmal völlig irritiert war, was wir da wollten. Und ein anderer Ort der Stamp Rally war ein Café von, habe ich im Internet danach geschlagen, von einem Burgen-Fan, der so ein Altar oder Schrein oder so für diese Burg dann gebaut hat. Man betreibt ein Café, kann dir ganz viel erzählen über diese Burg, aber das Café wurde renoviert, als wir dort waren. Also wir konnten nicht rein. Den Stempel haben wir dann in der Touristeninfo trotzdem bekommen, um es zu komplettieren. Man möchte ja nicht eine halbe Stamp Rally ausfüllen.
Ja, vor allem, weil das ist so ein Stempel mit, da bildet sich quasi so ein Bild der Burg, aber mit verschiedenen Ebenen und Farben. Also das heißt, du musst schon in der richtigen Reihenfolge diese Stempel auch haben und alle haben, um das Bild auch komplett zu haben.
Mhm. So eine Art Holzdruck, wie diese in München bei der Ausstellung, die Ukiyo-e-Ausstellung. Mhm. Da macht man dann jede Farbe einzeln und am Ende kommt ein schönes Bild bei raus. Ist in Japan relativ beliebt, da gibt es so ganz bestimmte Stempelvorrichtungen, wo man die dann so einspannt und dann kriegt man immer eine neue Farbe und ganz lustig.
Ja, und da ist dann auch schon quasi vorgegeben, dass du nicht verrutscht und das ist alles super.
Also ich versage trotzdem immer.
Ja, same. Also so wirklich hundertprozentig kriege ich es auch nie hin, aber es macht einfach riesigen Spaß.
Genau. Der Eintritt in die Burg ist nicht teuer. 450 Yen haben wir bezahlt. Beim jetzigen fantastischen Wechselkurs sind das nicht mal 3 €.
Und das kann man auf jeden Fall schon machen.
Mhm. Besonderheiten der Burg. Sie ist auf einem Hügel. Sie hat sehr, ich weiß nicht, ob das eine Besonderheit ist. Sie hat sehr steile Treppen, die man hoch muss. Außen so Steintreppen. die zum eigentlichen Burgfried, ist ein ganz furchtbares Wort, Tenshu, nennen wir es Tenshu, führen. Und dann innen drin auch sehr, sehr steile Holztreppen, die wohl besonders steil sind irgendwie.
Haben auch in dieser Burg auch innen an den Treppen so Seile, dass man sich noch mit hochziehen kann. Habe ich so in anderen Burgen noch nicht gesehen. Soll wohl sehr steil sein.
Und besonderes architektonisches Feature waren die Shakudani, die Rooftiles, was ist das auf Deutsch? Fällt mir schon nicht ein. Dachziegel. Die Dachziegel aus Steinen. Das ist wohl sehr ungewöhnlich und sind wohl auch sehr, sehr schwer. Also wiegt ganz, ganz schön das Zeug. Und deswegen nutzt man das sowas eigentlich nicht. Also früher gab es so Holzschindeln, dann die anderen haben, weiß ich nicht, aus was normale Dachziegel sind auf Burgen. I don't know. Aber die aus Steinen sind auf jeden Fall was ganz Besonderes gewesen. Auch die, wie heißen die Fische?
Schatschi,
die Dämonenfische, wollte ich sagen. Karpfenartigen, vor Blitz schützenden Heiligtiere. Uiui. Die sind auch aus Stein gewesen. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und das ist relativ besonders. Ich schaue mal, ob ich ein gutes Foto finde. Wir haben natürlich wieder Fotos gemacht. Bei schönem Wetter hat man auch einen guten Blick über die Ebene Richtung Fukui. Wir hatten diesiges Wetter, glaube ich. Bei uns
es war relativ diesig, ja.
Nicht so viel gesehen, ja.
Ja, also ich würde sagen, für die Burg hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil die war nett, die war schön, mit der Stamp Rally drumherum.
Ich fand tatsächlich das neue Touristenzentrum sehr, sehr spannend. Ja. Also das hatte so riesige Glasfassaden, man sitzt in dem Café und hat Blick auf die Burg. Bald, als wir da waren, hatte man Blick auf Bagger.
Ja, es wurde noch umgegraben, die Gartenfläche
davor. Also ganz neu auch, die waren noch nicht fertig mit den Bauarbeiten. Die Burg hat man natürlich oben gesehen, aber davor stand ein Bagger. Jetzt mittlerweile müssten sie fertig sein.
Ja, die waren eröffnet, glaube ich, Anfang April. Und ich habe auch Werbung gesehen bei einem Instagram-Account, der mir immer so die Neueröffnungen des Monats und so Ziele, die man besuchen sollte für Dates und so. Oshare Trip heißen die. Und da wurde das auch damals vorgestellt. Und das Schöne ist, zur Kirschblüte ist in Fukui rund um die Burg, da sind auch ganz viele alte Kirschbäume. Haben wir jetzt so nicht gesehen, da wir im Juni da waren.
Genau, war aber trotzdem schön.
Also ich habe die Bäume gesehen, es waren wirklich sehr, sehr viele und das ist, glaube ich, sehr schön.
Das Schöne an solchen Orten ist halt, also wie diese Touristen-Info-Point, keine Ahnung, man kann halt Zeit verbringen, wenn jetzt der Bus gerade nicht fährt oder so. Ich glaube, der Bus fuhr stündlich oder anderthalbstündlich, irgendwie sowas. Und wenn man halt gerade einen Bus verpasst hat, kann man sich wenigstens wo reinsetzen, kann noch ein Käffchen trinken. Dann die Zeit vergessen und mit dem Kaffee schnell runterspülen und dann zum Bus rennen, das ist uns passiert dann.
Ja.
Weil es doch so nett war. Und sie hatten da drinnen dann auch lokale Spezialitäten, Handwerkswaren, solche Sachen. Finde ich immer ganz nett. Weil ohne diesen Ort wäre einfach nur die Burg gewesen und nichts drumherum. Also das ist halt schon so ein Problem, wenn du so kleine Orte hast, da ist halt da nichts. Ne? Dann gibt es nicht viel, wenn jetzt nicht gerade Mittagszeit ist. Wir waren sehr früh da. Ich glaube, wir sind mit dem ersten sinnvollen Bus hingefahren, waren um 9 oder direkt zur Eröffnung dort. Und dann haben ja auch die Läden noch nicht auf. Also die Mittagsläden, die machen ja um 11 auf und schließen dann um 2 wieder, ganz oft.
Aber einen Frühstückskaffee hatten wir.
Genau. Und nee, war gut, hat mir gefallen. Ja. Abends wollten wir nochmal hin, aber
Hat sich aber mit den Busverbindungen nicht ausgegangen aus Fukui, weil an dem Abend, also da war gerade so ein Special-Event mit einem Light-Up von der Firma Naked, die machen relativ häufig auch in Kyoto und in Tokio so Events und mit moderner Kunst, mit Licht, Illumination und all sowas. Und das wollten wir uns gerne anschauen, der Eintritt wäre auch kostenlos gewesen. Aber wir sind einfach nicht hingekommen mit öffentlichen.
Also gar nicht. Nach 18 Uhr fährt kein Bus mehr dorthin.
Das war nicht vorgesehen, weil um 18 Uhr macht ja auch die Burg wahrscheinlich zu und dann braucht man auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr dahin, aus Fukui direkt raus.
Also weird ist, weil da wohnen ja auch Leute. Ja. Das ist ja eine Stadt. Also das ist ja nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das gedacht ist. Aber wir wären nicht mehr hingekommen, wir hätten ein Taxi nehmen müssen. Und
das war uns dann zu blöd.
Genau. Und das wäre halt so ein Illumination Light-Up gewesen, also mit so Projection Mapping, da gibt's ja mittlerweile ganz viele davon. Das lohnt sich meistens, ist immer ganz schön. Aber eine Stunde raus, eine Stunde wieder zurück, nee.
Und was kann man in Fukui selbst aber sonst noch so machen? Fukui ist eigentlich total bekannt für seine Dinosaurier, weil 80% aller in Japan entdeckten Dinosaurierfossilien stammen aus der Präfektur Fukui. Und die meisten sogar aus der Stadt Katsuyama, dazu kommen wir gleich nochmal. Und man fand auch echt ungewöhnlich viele vollständige Fossilien von Dinosauriern in Japan, auch die ersten versteinerten Fußabdrücke eines laufenden Sauriers und auch eine Kralle, eine komplette. Und tatsächlich gibt es auch extra Dinosaurierarten, die nach Fukui benannt wurden. Zum Beispiel der Fukuisaurus.
Der Fukuisaurus.
Und der Fukuiraptor.
Der Fukuiraptor.
Und es ist einfach so lustig. Und die in Fukui, die leben das halt einfach. Du kommst schon mit dem Shinkansen da an, steigst aus dem Bahnhof aus und überall sind die
Am Bahnsteig schon, ne?
Ja, am Bahnsteig. Überall Dinosaurier-Fußspuren, die dich zu den Gates leiten, damit du rauskommst. Es sind Dinosaurier-Figuren, es sind Poster mit Dinosauriern. Also Fukui lebt das Dino-Leben. Also wer Dinos mag, unbedingt nach Fukui. Es ist ein Spaß, also ein riesiger Spaß.
Alle Snacks im Bahnhof waren Dinosaurier-Themen. Es gab Dino-Eier, Dino-Cookies, Dino-Kekse, Dino-Torten. Es war mega witzig.
Also es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und sie haben auch ein Dinosaurier-Museum. Und das ist in Katsuyama, da wo auch die meisten Fossilien gefunden wurden. Und das haben wir als Tagesausflugsziel für unseren wir sind in der Früh zur Burg Maruoka gefahren und dann haben wir fast unseren Bus verpasst und dann sind wir nach Katsuyama weiter.
Genau, und das war tatsächlich dann das Hauptziel. Wir hatten zwei Möglichkeiten, wie wir das machen. Entweder wir fahren nach Katsuyama und schauen uns da zwei Sachen an, die wir gleich noch vorstellen, mit dem Fahrrad oder mit dem Taxi oder mit dem Bus, das wussten wir nicht so ganz. Und das zweite war, wir fahren zum Eiheiji-Tempel, der zwischen Fukui und Katsuyama liegt, ja, in einem Waldstück oder Berg. Nein, das ist schon ein Berg. Mehr als Waldstück, ist schon ein echter.
Und der ist sehr bekannt, sehr berühmt und auch sehr, sehr wichtig, weil er als irgendwie irgendeine buddhistische Sekte wurde dort gegründet und.
Hast du nicht gut recherchiert?
Weil ich nicht da war. Und
das stimmt, genau. Also, wir waren nicht da, wir waren nicht beim Eiheiji und der soll so von der Natur her richtig schön sein, im Wald gelegen, auch von der Architektur, von den Tempelgebäuden. Haben wir nicht gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, nach Katsuyama zu fahren.
Einer der Punkte, der für Katsuyama gesprochen hatte, war, da kann man Fahrräder ausleihen. An der Station Katsuyama war ein bisschen Hassel, weil überall wird dafür geworben, dass man diese Räder dort leihen kann. Aber wir konnten diese Räder nicht reservieren. Sie haben extra eine englischsprachige Ausleihseite. Nur die hat einfach nicht funktioniert.
Ja, defekt. Und es war so lustig. Wir waren ja im Marriott Hotel und sind dann an die Rezeption und haben gesagt, hey, könnt ihr da einfach mal anrufen und für uns die Räder reservieren? Und dann haben die da angerufen. War auch kein Problem. Also sehr. Ich mache mir in letzter Zeit immer so ein bisschen den Spaß, so zu tun.
Als ob der Micha kein Japanisch kann. Genau, und dann lässt er mich Englisch reden.
Auch um zu sehen, wie können die Mitarbeiter denn damit umgehen? Kommen die klar damit? Weil das ja auch für uns, wenn man Leuten etwas empfiehlt, mittlerweile wichtig ist, kann man sich da verständigen. Ich sage ja immer, ja, es ist in der Regel kein Problem. Aber ich will es halt jetzt auch mal testen. Und bisher war es in der Regel kein Problem. Und dann hat sie sich sehr bemüht, mit uns auf Englisch zu kommunizieren. Ich glaube, sie hat wirklich, ja, sagen wir die Hälfte verstanden, aber das Wichtige kam an, ne? Wir wollen Fahrräder reservieren. Und dann hat sie da angerufen und dann sagen die, ja, bitte auf der Website das Formular ausfüllen. Dann haben wir gesagt, ja, können wir nicht, das läuft in den Fehler, ich weiß nicht mehr, was genau war. Oder keine Daten waren frei auf der englischen, also
genau,
gar keine Daten.
Genau, die haben das total lustig. Also es gibt in diesem Fahrradverleih Tage, wo man Räder ausleihen kann, also wo die geöffnet haben und Tage, wo die geschlossen haben. Nur die haben es beim englischen Verleih so auf der englischen Kalenderseite so hinbekommen, dass sie leider die Schließtage als offen und die offenen Tage als geschlossen angelegt haben. Also einen Fehler von denen. Also das war irgendwie mega konfus. Also man konnte an den geöffneten Tagen nichts reservieren. Auf der japanischen Seite schon, aber da konnten wir nicht reservieren, weil wir kein
Telefon
und keine japanische Adresse, die man dafür benötigte.
War schade. Also haben wir gedacht, lass uns Hotel machen. Die kriegen das schon hin. Und sie haben, glaube ich, drei Telefonate gebraucht und wir mussten ihr mehrmals zeigen auf dem Handy, dass wir wirklich nicht reservieren konnten, bis sie es verstanden hat. Und dann hat sie nochmal angerufen und hat das gemacht, was ich eigentlich erwartet hätte, nämlich sich einfach darum gekümmert, zwei Räder zu reservieren. Und dann hieß es, kommt vorbei und dann sind wir da. Ja.
Genau, und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert.
Super also, nette Leute an diesem Bahnhof dann.
Also wir sind angekommen, das ist so ein ganz kleiner, süßer, alter, weiß nicht, historischer Bahnhof. Also es war halt echt so ein so ein nettes, kleines, altes Häuschen. Und ja, da drin war ein Café, wo die halt auch so ein paar Souvenirs verkauft haben. Da habe ich übrigens eine schöne Tasse gekauft mit einem der Fukui-Dinos.
War es nicht eine Fukui-Raptor-Tasse?
Ich habe jetzt diese Tasse aus der Schrankschublade hinter mir geholt und da steht Fukui-Raptor drauf, ja. Und ich liebe sie. Ich trinke sehr gerne da draus. Und sie ist aus Holz und blau angemalt.
Ja, schön. Und diese blaue Farbe ist, glaube ich, auch was Lokales, ne?
Genau, also Holzware und Co. ist dort auch sehr angesagt. Und wir sind da hingekommen und haben gesagt, hey, wir sind die Ausländer, die Fahrräder reserviert haben von dem Marriott Hotel. Das hatten sie sich notiert. Also die hatten sich auch nur Marriott Hotel notiert und nicht unsere Namen oder so. Und dann haben wir auch die Räder bekommen, haben auch Helme bekommen. Und dann sind wir...
E-Bikes.
Genau, es waren E-Bikes, so kleine.
Mich wieder schmutzig gefühlt.
Ja, die waren nicht ganz so mega gut gewartet, weil irgendwie meins hatte, wenn man da mehrfach getreten hatte, in einem höheren, also es hat ja auch nur drei Gänge, so 1, 2, 3. Und dann hat es irgendwie immer, ist die Kette gesprungen. Also
war okay. Katsuyama ist kein bergiger Ort. Es ist in einem Tal liegt das und man braucht auch keine E-Bikes, aber man hat ja nicht mehr die Wahl. Das ist so ein bisschen das Problem. Man kann ja nichts anderes dort ausleihen.
Ja, also es war völlig in Ordnung.
Ja, war auch okay, weil zum Schreiben, wenn wir gefahren sind, ging es dann doch bergauf.
Genau, weil unser erstes Ziel war nämlich der... Magst du den Namen sagen?
Warum? Traust du dich nicht?
Nein.
Heisenji Hakusan Shrine.
Genau, und...
das ist lustig, das ist schon mal Heisenji Hakusan Shrine.
Ja.
Weird.
Oder ich hatte schon so ein Mindfuck, als ich...
Also G heißt Tempel, deswegen. Also es ist eigentlich der Heisen Tempel Hakusan Schrein. Tempel, Schrein, Schrein, Tempel, was ist es jetzt?
Ja, genau. Und dann war ich so, hä, was? Warum? Warum? Also sind dann diese Namensbestandteile für beide Sachen da drin? Hab's dann aber erstmal nach hinten geschoben im Kopf. Und dann dachte ich mir, geil, da ist ganz viel Moos und Wald, das will ich sehen. Und das war so eigentlich so der Hauptgrund, warum wir uns für Katsuyama entschieden haben, weil ich einfach Moos total geil finde.
Die Notiz auf Google war Moos.
Ja, Moos Ausrufezeichen bitte, ja.
Das ist Ausrufezeichen.
Genau. Und der Eintritt ist kostenlos, wie es für die meisten Schreine so ist. Und das wurde aber, und jetzt kommen wir nämlich ein bisschen zur Geschichte, 717 als buddhistischer Tempel gegründet.
Deswegen Heisenji.
Genau. Und der wurde gegründet und war halt so eine Zwischenstation, um Pilgerreisen auf den Gipfel des Hakusans zu machen. Das ist ein Berg dort in der Nähe, der auch einen eigenen Nationalpark hat. Der hat irgendwie drei verschiedene Gipfel und ja, es war eine riesige Tempelanlage damals und die war auch bis ins 16. Jahrhundert rein sehr, sehr mächtig. Dann ist aber 1574 ganz viel abgebrannt.
Was immer passiert.
Was so immer passiert,
das Hauptding, genau. Warum ist etwas heute nicht mehr da? Meistens, weil es abgebrannt ist, denn die Gebäude sind ja also alles aus, die Gebäude sind ja alle aus Holz und ja, die Naturgewalten spielen da halt eine Rolle.
Genau, und dann gab es halt auch eine Zeit, wo man dann Shintoismus und Buddhismus halt trennen wollte, weil bis zu dem Zeitpunkt wurden halt auch Shinto-Sachen auf dieses Gelände gebaut, neben den Tempelsachen.
Ja, das ist ganz spannend, wenn ihr, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, falls ihr euch dafür interessiert, Synkretismus ist der Begriff, den ihr sucht, das ist der, das Nebeneinander oder ineinander verwoben existieren von Shintoismus und Buddhismus. Aber in der Meiji-Zeit ab 1868 wurde, das ist ganz witzig, es geht wieder um Nationalismus und Patriotismus, ja, Japan als Nationalstaat stärken oder aufbauen erstmal. Das gab es vorher in dieser Form ja gar nicht. Und hat gedacht, man braucht jetzt eine Nationalreligion und dann muss man das von diesen buddhistischen Einflüssen säubern und man muss Shintoismus als Grundlage des japanischen Nationalstolzes etablieren, hat das versucht zu trennen. Buddhismus und Shintoismus hat eher leidlich funktioniert, aber ist ganz spannend.
Genau, und die verbliebenen Gebäude wurden dann eben als Hakusan-Schrein quasi dem Shinto-Schrein zugeordnet. Aber natürlich, die Tempelhistorie lässt sich halt nicht ganz leugnen.
Genau.
Das, auch vom Namen merkt man das halt einfach noch.
Und mittlerweile ist es ja diese Trennung, Shinbutsu-Bunri, glaube ich, nannte man das. Vorher hatte man Shinbutsu-Shugo, also ein Zusammensein von diesen beiden Religionen. Die gibt es ja heute nicht mehr so stark. Also es wurde relativ viel auseinandergerissen und getrennt und Buddhismus und Shintoismus sind auch heute sehr unterschiedlich, wie soll man sagen, oberflächlich sehr unterschiedliche Religionen, die aber immer noch sehr, sehr stark verwoben sind. Also viele religiöse Aspekte sind voneinander abhängig und gar nicht, in Japan zumindest, nicht unabhängig voneinander denkbar. So, mein Wort zum Sonntag.
Auch komplett weg von dem ganzen Religiösen. Diese Anlage im Wald, die ist einfach wunderschön. Wenn man halt zu diesem Schreingelände hinkommt, dann fährt man, also wir sind im Radl ja diesen Weg hochgefahren. Danke für die E-Bikes.
Da waren wir tatsächlich dann dafür froh, auch wenn ich mich schmutzig gefühlt habe, aber man geht so einen relativ steilen Weg nach oben. Ja.
Aber du bist also links und rechts von dir sind halt
riesige Zedern,
alte Bäume ohne Ende. Und neben der schönen glatten Straße gibt es noch so einen alten Weg mit so alten Gesteinen, der sehr, sehr anstrengend zu gehen aussah. Also da hätte ich nicht laufen wollen, aber für die Pilgererfahrung wird der auch heute noch von vielen Besuchern des Geländes gegangen.
Sah gut aus. Also war schon, bevor man überhaupt die Anlage gesehen hat, hat man diesen Zugangsweg, hat man schon ein Erlebnis, würde ich jetzt fast sagen.
Ja, und wir sind dann angekommen und wir haben ja vorhin schon gesagt, wir waren in der Früh eben bei der Burg Madooka und sind dann mit dem Zug hingefahren. Das heißt, es war so ungefähr mittags und wir hatten Hunger. Und ich wusste, ich habe nämlich vorher schon geschaut, wo kann man denn was essen. Und ich hatte mir vorher so ein Restaurant markiert, was auf dem Gelände direkt am Eingang, bevor man richtig reingeht, nach diesem schönen Baumweg kommt. Und das ist das Matsuya. Das ist eigentlich ein Soba-Restaurant, weil auch Soba-Buchweizen wird in der Region stark angebaut, also lokales Essen. Aber wir haben eine lokale Spezialität gegessen, die sich Sos Katsudon nennt.
Sos Katsudon.
Ja.
Fantastisch.
Mega gut. Es ist einfach nur eine Schale von Reis und da liegt ein paniertes Schnitzel drinne und da ist eine Soße drüber. Und Micha hat das vorher recherchiert, deswegen überlasse ich das
Feld jetzt. Eine Soße, also es ist die... Ich möchte es nicht. Das ist das Problem am Podcast. Ja, man kann die Sachen nicht schreiben. In meiner Kindheit haben wir Worcester-Soße gesagt. Ja, jetzt sind wir jetzt sind wir natürlich ein bisschen älter und klüger und wir wissen, es wird so nicht ausgesprochen, aber ich traue mich trotzdem nicht, es zu sagen. Es ist irgendwie, wie heißt denn das? Oostershire-Oostersoße, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das Ding in den lustigen Flaschen. Und das Sos Katsudon. Gott sei Dank heißt es nicht Oostersoße Katsudon, ich weiß es nicht, ist eine Spezialität, eine Lokale von Fukui, die ist nicht alt, die ist nicht traditionell, die ist auch nicht, weiß ich nicht, schon immer da gewesen, sondern sie wurde, ich glaube, was habe ich vorhin gelesen, 1912, 13, irgendwie um den Dreh, zum ersten Mal von einem Lokal in Fukui mit dieser Soße gemacht. Es wurde auch eine Soße aus deutscher Herstellung, lustigerweise, sagen die nicht bestätigten Internetquellen. Und das Ding heißt, das Lokal ist Europa-Ken, also das Europahaus. Da waren wir nicht, weil das haben wir nicht gewusst, als wir dort waren, aber wir wussten, Sos Katsudon ist halt in der ganzen Präfektur. Fukui hat sich verbreitet als das lokale Gericht. Und das ist total witzig, weil es ist halt einfach eine Oostersoße mit einem Schweineschnitzel auf Reis. Und das liebe ich an der japanischen Küche so, ja, dass du nicht... Besonders gibt es auch diese Leute, aber du kannst gar nicht hingehen und sagen, ah, das ist japanisch, traditionell, urjapanisch, weil ganz, ganz viele Sachen sind einfach ein wilder Mix aus den absurdesten Küchen der Welt, wie hier diese Soße, das Schnitzel, Katsudon, Schweineschnitzel ist ja auch kein japanisches Gericht, ganz im Gegenteil, es ist ein sehr, sehr westliches Gericht.
Immer wieder so lustig zu sehen, wie sich die Japaner Dinge nehmen, auch das japanische Curry, das ist ja auch nicht...
Curry,
also,
Ramen, all diese Sachen, Gyoza, viel aus China gekommen, aber es ist dann trotzdem japanisiert und zu einem japanischen Gericht geworden, denn Sos Katsudon gibt es woanders nicht, das gibt es nur dort.
Ja.
Und ich fand es schon geil.
Ja, es ist halt Fleisch auf Reis mit einer sehr leckeren, deftigen Soße. Also da kann man halt...
Mit was für einer Soße?
Das sage ich nicht. Und jedenfalls, da kann man nicht so viel falsch machen, dass wenn man Fleisch isst, ansonsten gäbe es auch ganz viele Alternativen, Soba
zum Beispiel, zu essen. Ne? Also ich hatte ein Set, ich hatte auch Soba noch dabei, weil ich das mal kosten wollte. Schmeckt lecker, ist gut, war frisch. Nein, Soba sind halt, soll ich sagen, unspektakulär.
Ja, und es war halt so ein ganz uriges Restaurant. Also ich habe mich eigentlich gefühlt, als ob ich da quasi im Wohnzimmer von Leuten sitze.
Es lief Baseball.
Es lief Baseball und eine der Frauen, die an der Theke saß, die hat dann plötzlich Tische abgeräumt und abgewischt und Essen serviert, obwohl die auf den ersten Blick für mich wie eine Kundin aussah. Und dann habe ich mich gefragt, okay, kommt die hier öfters her? Kennen die sich? Macht die das jetzt einfach? Darf die das einfach? Keine Ahnung. Weil die Frau, die halt sonst noch da war, die war halt beschäftigt, die Sachen aufzutischen.
Ja, und sie war gefühlt 90 Jahre alt.
Ja. Mega und man konnte auch nur in Bar bezahlen, aber das ist in solchen Restaurants tatsächlich üblich.
Ja, und so etwas abgelegeneren, ja. Das ist total spannend, weil es ändert sich natürlich. Mhm. Wir waren auf derselben Anlage dann, nachdem wir den Schrein besucht hatten, auch noch in einem Café. Das haben wir jetzt sogar vergessen aufzuschreiben. Das war...
Das Dokusai.
Nee, hast du nicht vergessen. Mhm. Das Dokusai-Café. Und das fand ich total toll. Dort konnte man mit Karte zahlen. Ja, mit Tachi-Tachi.
Genau, das ist so ein Hipster-Projekt, glaube ich. Mhm. Also da haben sich irgendwelche jungen Leute ein altes Haus quasi, weiß ich nicht, hergerichtet. Tatami-Boden, kleine Tische. Ja. Und
Irori war drin, also ja. So ein alter Feuerstelle mit Kessel, der so oben an der Decke hängt. Mhm. Und das hat Matcha, ne, war ihre Spezialität. Matcha in verschiedenen Formen.
Genau, also Tee und Matcha generell war so das Main-Theme einfach.
Mhm. Und so Snacks. Ich hatte Warabi-Mochi und du hattest...
Irgendeinen Kuchen mit Matcha.
Matcha-Kuchen.
Tiramisu. Das war so eine Kugel.
Ah, eine Kugel, genau. Eine Matcha-Kugel.
Keine Ahnung, also war unglaublich lecker. Es gab halt auch nicht sehr viel Essensauswahl. Es war sehr überschaubar, aber das, was sie...
Ja, so ein Kaffee.
Genau, aber das, was sie serviert haben...
Gab es halt Snacks und Tee.
Genau, war halt wirklich schön und es war halt... Eine total tolle Atmosphäre. Du sitzt da auf deinem Tatami, hinter uns waren zwei junge Frauen. Die eine hatte ein Baby dabei und dachte mir, so ja voll nett, wie das da auf dem Tatami chillt. Und es kamen sonst auch nur Pärchen dazu. Also es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre in diesem alten Haus.
Mhm. Und man kommt da so auf so einen lustigen Weg hin. Man hat da diesen Hauptzugangsweg zum eigentlichen Schrein. Und dann ist einfach so ein Pfeil in den Wald so ein Trampelpfad und da steht dann Doksai hieß es, ne, glaube ich. Und so, wenn du nicht weißt, was das ist, da stand da nicht Kaffee oder so.
Da war einfach nur ein Schild mit dem Namen und ich hatte es halt vorher schon rausgesucht, ja. Weil es halt mega fancy aussah.
Dann läufst du da gefühlt einfach in diesen Bambuswald hinein und ich dachte mir, wo kommen wir an? Das war auch mega schlecht. Also,
das war kein sehr schöner...
Kein echter Weg, ne? Ja. So ein Trampelpfad durch die Berge und war ganz cool, aber hat zur Atmosphäre gepasst. Man kommt auch über die Straße auf der anderen Seite dann lang.
Genau, die sind wir dann zurückgegangen, zu den Rädern zurück. Aber grundsätzlich der Schrein, sehr schön, sehr weitläufig.
Gab's Moos?
Es gab eine ganze Menge tolles Moos, es gab schöne alte Bäume, es gab Sonne, die da durch die Bäume durchgeschienen hat. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Also ganz, ganz große Empfehlung und ich habe es definitiv nicht bereut, dorthin gefahren zu sein und nicht zu dem anderen Tempel. Also die hieß da der Eiji.
Ja, der wäre sicher auch cool gewesen, aber es war jetzt nicht weniger schön. Ne? Man hat wie ganz oft bei diesen Schreinen sind die eigentlichen Gebäude eher unspektakulär. Also es gab sehr, sehr cooles Tori im Wald, was zwischen den, es war so aus Holz, aus Stein, ein großes Steintori, mit Bäumen gesäumt und das war eine tolle Atmosphäre. Ansonsten das eigentliche Schreingebäude ist halt ein Holzgebäude gewesen und dann gab es noch einen hinteren Schrein, der war erreichbar über so eine relativ steile Treppe nochmal, die wir dann noch hochgelaufen sind und da ist einfach die Natur und die Atmosphäre ist, glaube ich, das Schöne, wenn man jetzt, so wie wir, nicht Teil des Shinto-Glaubens ist, dann gibt es da ja auch nichts zu, wie soll ich sagen, zu worshipen, was heißt das auf Deutsch? Anzubeten oder
ja,
so.
Ja, es ist halt eine sehr schöne Naturerfahrung einfach, weil auf diesen alten Geländen, ich meine hier 717 errichtet, da hast du halt auch einfach viel alte Baumsubstanz und allein das sehen zu können, ist halt einfach sehr beeindruckend.
Mhm. Also sehr cool, hat sich gelohnt, ja. Ja, und dann sind wir nach dem Soßkatsu Ustersoßendon sind wir mit dem Fahrrad dann weitergefahren, vorbei am Heimatmuseum ist das, glaube ich. Das ist ein riesiger, gigantischer Nachbau einer Burg, die da wohl mal stand. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, ob das originalgetreu oder angelehnt an etwas Originales ist, weil wir standen davor und es war gigantisch.
Es war absolut gigantisch, vor allem, weil drumherum nur Reisfelder sind. Ja. Das wirkt dann nochmal besonders, boah, was ist denn du hier eigentlich?
Genau, und diese Burg Katsuyama, also dieses Heimatmuseum, ist ein Betonklotz im Wesentlichen.
Ist hässlich, aber beeindruckend.
Ja, weiß ich nicht, ob's, also von nahen ist es auf jeden Fall hässlich, aber es ist überspannt halt diese ganze Ebene mit den Reisfeldern und man sieht von überall diese riesige Burg und ich fand das schon cool. Mhm. Cooles Bild eigentlich. Haben wir ein paar Fotos auch gemacht, die laden wir dann auch hoch auf unserem Blog bei dieser Podcast-Folge. Und wir sind aber nicht rein, weil es eben so gewaltig aussah, dass wir gedacht haben, wenn wir jetzt in ein Heimatmuseum gehen von dieser Größe, dann werden wir wahrscheinlich 2 Stunden lang brauchen. Und wir mussten die Räder ja zurückgeben.
Und wir hatten noch weitere Ziele auf der Liste.
Mhm.
Zum Beispiel den nächsten Tempelnamen.
Warum muss immer ich das machen?
Ich möchte nicht.
Sedaiji mit Echizen Daibutsu.
Genau, Daibutsu heißt
Sedaiji.
Großer Buddha. Ein großer Buddha. Das ist ein Tempel, den ich auf Instagram gefunden habe. Da dachte ich mir so bei dem so, boah, irgendwie voll krass, was da für Fotos gepostet werden. Da dachte ich mir, da möchte ich hin.
Ich habe mich mit Händen und Füßen zuerst geweigert, da hinzugehen. Weil dieser ganze Tempel ist eigentlich ein total weirdes Ding.
Ja, nichts anderes kann man dazu sagen. Es ist total überwältigend, wie groß es dort ist. Also das ist so eine riesige Betonhalle, wo ein 18 Meter großer Buddha drinne sitzt, der angeblich sich an dem aus Nara orientiert, aber größer ist. Und der wurde gebaut, also dieser ganze Tempel 1980.
Ja, und was klingelt da bei 1980?
Die Bubble.
Die Bubble klingelt da. Das ist eines dieser Projekte, wo das Geld im Überfluss vorhanden war. Und man hatte einfach Geld draufgeworfen auf irgend so ein Zeug. Und also mega weird.
Das, und der Mensch, der das erbaut hat, war irgendein Chef von einem lokalen Taxiunternehmen. Der hat einfach gesagt, nee, da baut sich jetzt dann ein Tempel.
Mhm.
Hat er gemacht. Und das ist, ich habe ja gerade schon gesagt, drumherum ist halt nur Reisfelder. Und dann hast du da diese riesige Betonhalle mit diesem fetten Butter drin. Und daneben steht noch eine 5-stöckige Pagode, wo du...
Die größte, also höchste Pagode Japans, by the way.
Ach, ehrlich?
Ja.
Aber jedenfalls, da ist ein Fahrstuhl drin. Also
praktisch.
Das ist meine Pagode, wo man nicht selber hochklettern muss. Also das ist, also, und du hast halt von dort eine unglaublich tolle Aussicht. Aber dieses gesamte Gelände, weiß ich nicht. Also
ich weiß nicht, was der Plan da war. Der Parkplatz ist so groß wie mehrere Baseballfelder.
Ist gigantisch.
Man kommt da an, wir waren total verloren, weil wir sie nicht hatten, waren Fahrradparkstellplatz.
Ja.
Aber ein riesiger Parkplatz, Busladungen an Leuten hätten da reingepasst, wenn da jemand gewesen wäre. Aber da war niemand.
Es war einfach keiner da. Also ich sehe hin und wieder Leute aus meinem Bekanntenkreis auf Instagram, dass die dort auch hinfahren, weil... Es ist halt wirklich ein beeindruckendes Foto mit Motiv, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, und nicht nur dieser Buddha, sondern in dieser riesigen Halle, wo der Buddha drin sitzt, sind noch an den Wänden, sind noch hunderte von kleinen Buddha-Statuen, wie in so Schubfächern stehen die da drin. Und das ist auch so ein ganz berühmtes Insta-Motiv. Mhm. Und nicht ohne Grund darf man in dieser Halle Fotos machen.
Ja, also
erlaubt. Es gibt sogar einen Selfie-Spot, wo man dann, der war aber sehr, sehr lustig.
Der war super.
Wo neben, also das Kanji von Butsu, also Buddha, und man musste mit den Armen das Kanji für Dai, für groß, formen. Und dann war man der Dai-Butsu. Also es war mega witzig.
Also die verstehen schon tatsächlich so ein bisschen, wie Instagram funktioniert. Und das finde ich super, weil tatsächlich hat mich das schon nach Katsuyama gelockt, weil ich dachte mir erst so, naja, Dinos, Schreine, Tempel,
Das Ganze hat gewirkt wie so ein großer chinesischer Hof.
Ja, die hatten
So ein Kaiserstadt-Vibes. Du kommst da rein durch ein gigantisches Tor am Eingang, hast dann einen komplett betonierten, stufenförmig auf diesen Buddha-Halle zulaufenden Platz mit Säulen, mit Statuen, mit, wie heißt das, ja, Senko, Räucherstäbchen, Abbrennort. Oh Gott, das ist ein Wort, das man vielleicht mal recherchieren sollte, wie das Ding korrekt heißt. Und links davon diese riesige Pagode, auf die man hochkam. Es waren auch Teichanlagen und ein kleiner Garten war zu sehen.
Auch noch da.
Teil davon war überflutet, warum wussten wir nicht, aber es war auch lustig.
Ja, also auf mich wirkte es tatsächlich auch sehr überdimensioniert für die Menschenanzahl, die da war. Vielleicht war das halt auch Absicht, dass man sich als Mensch ganz klein fühlt.
Wann waren wir am Wochenende da, ne?
Nee, wir waren unter der Woche.
Okay, daran kann es natürlich auch liegen. Am Eingang war ja auch noch so eine Mini, wie sagt man, nicht Tempelstadt, sondern
ja, also so da Geschäfte ich ja halt. Gerade schon so überlegt, wie man das am besten nennt. Es gibt so einen Zuführungsweg, so eine kleine Einkaufsstraße zum Tempel. Und da war super viel geschlossen. Da waren so ein paar alte Omis, die Gemüse verkauft haben.
Ansonsten eher nur Shutter, ne?
Ja,
so ein paar Ateliers waren da drin, also Kunst und Kultur. Sie versuchen offensichtlich da Leute irgendwie hinzulocken, die da auch ihrer Kunst oder so nachgehen. Das finde ich eigentlich ganz cool, coole Idee.
Ja.
Aber ich habe nicht so ganz herausgefunden, wie war das gedacht? War das so gedacht, dass in Scharen die Leute dahin pilgern, wie nach Nara oder so? Ich glaube schon.
Ich glaube auch, weil an einigen, also auch in der Pagode, da gibt es so eine Mauer mit so chinesischen Drachen drauf. Und da waren so kleine Häuschen und für mich eigentlich so Ticket-Gates.
Ticket-Gates, ja, an der Pagode auch tatsächlich unten. Das war mal, vielleicht war das auch mal früher so, dass man da nochmal extra Eintritt bezahlt hat. Ich weiß es nicht. Also
absurd irgendwie.
Mega cool. Tatsächlich bin ich also froh, dass wir hingegangen sind, weil es einfach ein absurdes Erlebnis war. Man hat eine tolle Aussicht. Diese Buddha-Halle tatsächlich war doch sehr beeindruckend.
Ja.
Ehrfurchtseinflößend, würde ich fast sagen. Und es ist ja auch ein echter Tempel.
Ja.
Es ist jetzt nicht nur
nicht nur ein Insta-Spot.
Ja, oder eine Attraktion im Vergnügungspark, sondern es ist schon tatsächlich ein echter Tempel. Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob vorher ein kleinerer dort stand, ob das irgendwie Historie hat, aber ist auch egal. Und ich glaube, es lohnt sich total, sich das anzuschauen. Und dann
weil es halt auch mal was anderes ist. Es ist halt modern irgendwie.
Und was hat mich ein bisschen dran erinnert an, wir waren auf dem Shimanami Kaido auch in so einem Tempel.
Ah, dieser Verrückte.
Hieß der nicht auch Koya-san auch? So wie der in Wakayama? Mit diesem alten Haus von so einem reichen Mann, der dann sich so eine Anlage gebaut hat, auch mit diesem Marmorhügel und so. Und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, dass irgendjemand mit viel Geld irgendwas Weirdes, Fancyes baut. Historisch gesehen ja auch nicht, also ist es ja nicht ohne Vorbild. Es war ja schon immer so, dass reiche Patronen mit ihrem Geld dann religiöse Stätten finanziert haben und so. Deswegen, es soll gar nicht so despektierlich klingen. Ja, es ist einfach nur, es ist kein historischer Ort. Das muss man, glaube ich, einfach wissen.
Genau.
Aber es ist
1980.
Es ist ein Ort, der aber irgendwie spannend ist. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wenn man in der Nähe ist, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist definitiv eine Touristenattraktion. Man sollte nicht zu viel erwarten und schon gar nichts Historisches erwarten. Und wenn das abgecheckt ist auf der persönlichen Priority-Liste, dann kann man da sehr viel Spaß haben.
Genau. Und weil wir dann noch Zeit hatten, weil wir dann am Ende doch nicht so viel Zeit in diesem Tempelgelände verbracht haben, haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt noch mit der Zeit, bis wir die Räder zurückgeben müssen?
Mit der eine Stunde.
Ich glaube, anderthalb waren es. Und da dachten wir uns so, wie weit ist denn das Dino-Museum jetzt eigentlich weg? Schaffen wir das noch? Machen wir das noch? Lohnt sich das überhaupt?
Und dann sind wir losgerast. Und das war ganz lustig, weil das Museum selber ist vom Bahnhof, by the way, sehr gut mit Bussen angebunden. Da fährt der Dino-Bus.
Ja.
Man kommt da recht gut hin. Aber es ist ziemlich weit außerhalb, auf einem Berg außerhalb der Stadt. Wir hatten E-Bikes, deswegen Haken dran. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, das nicht 10 Kilometer, aber so 6 bis 8 Kilometer waren es, glaube ich, schon bis zu diesem Museum von dem Tempel aus gesehen. Über tolle Wege. Also es war
total schön,
sehr ländlich, viele Reisfelder. Und dann sind wir unten angekommen, das Dino-Museum schon gesehen. Und dann fing da an, diese Serpentinenstraße des Todes sich immer, und man fährt dann einmal rum um das ganze Gelände. Und ich dachte mir, ich werde gleich wahnsinnig.
Wann kommen wir denn endlich an?
Wir hatten dann noch eine halbe Stunde, als wir angekommen sind, bevor wir wieder hätten losfahren müssen, um die Räder rechtzeitig abzugeben. Und standen dann davor und es hat schon angefangen, so langsam zu tröpfeln, zu regnen.
Und dann haben wir für 1.000 Yen den Eintritt gekauft. Ja,
pro Person.
Und sind halt noch schnell reingeflitzt. Aber wir dachten, komm, jetzt sind wir ja schon hier. Wir haben auch übrigens keine Fahrradstellplätze auf diesem riesigen Parkplatz, der auch sehr voll war, gefunden. Also wir haben uns dann einfach ganz dreist in der Ecke gestellt.
Einfach vor die Tür gestellt. Ja.
Uiuiui. Uiuiui, haben wir jetzt wirklich gesagt. Aber wir sind einmal, zweimal um den Parkplatz rum und haben halt Ausschau gehalten, wo dann die Ecke für die Räder ist. Aber es ist offensichtlich nicht vorgesehen, dass da irgendwer mit dem Fahrrad hinfährt.
Normalerweise hätte ich gefragt und so, aber wir hatten ja nur eine halbe Stunde Zeit. Ich habe gar keine Lust, da noch Zeit zu verschwenden. Dachten wir jetzt, in der halben Stunde nehmen die uns die Räder auch nicht weg.
Genau. Und also Risiko. Und wir sind dann halt rein und das Dino-Museum hat tatsächlich nach, also es wurde ganz neu eröffnet, irgendwann in den 2000ern. Und dann gab es während der Corona-Zeit wurde es geschlossen und groß renoviert. Und 2023 hat das wieder ganz neu aufgemacht. Und ich habe halt auch gehört, dass es in den Hochreisezeiten wie Golden Week und so
brutal voll
sehr, sehr voll werden kann dort. Da wird sogar empfohlen, bucht euch vorab online die Tickets mit extra Einlass, Timeslot und keine Ahnung. Wir waren jetzt Anfang Juni.
Wir sind hingefahren, haben ein Ticket aus dem Automaten geholt, sind rein. Und dann
und es war auch nicht so viel los, so spät am Abend. Also für uns hat es so auch ganz gut gepasst. Spät am Abend,
es war 16 Uhr.
Ja.
Oder 15 Uhr, ich weiß es
nicht. Aber in Japan macht einfach alles immer ein bisschen früher.
Wir mussten die Räder, glaube ich, um 4 zurückgeben.
Ja, das war das Problem. 4 oder 5.
4 oder 5, eins von beiden, genau. Und dann waren wir da und dieses ganze Museum ist architektonisch ein riesiges Ei. Mhm. Und dann fährt man in dieses Ei rein und hat dann ganz viele Skelette und die etwas wissenderen Leute sagen, es ist eines der besten Dinosauriermuseum der Welt. Weiß ich nicht, weil ich war bisher in einem.
In welchem?
Na, dort in Fukui.
Also,
okay. Ich war in England, hier waren wir doch in dem kostenlosen. Ja, da hing auch so ein Saurier, aber es war ein Naturkundemuseum, war kein Sauriermuseum. Und ich fand es mega gut. Also es hat mir hat so viel Spaß gemacht.
Ja. Also es ist
gerne mehr Zeit dort verbracht.
Genau, also wir haben schon gesagt, ey, wir müssen nochmal nach Fukui und dann müssen wir uns auch mehr Zeit für dieses Museum lassen, weil wir sind ja jetzt wirklich durchgerannt und es dort gibt es über 1000 Exponate, einige auch aus Deutschland, wo wir auf die Schilder geschaut haben, ach hier, schön, voll nett. Und es sind über 50 komplett vollständige Dinoskelette zu sehen. Warum lachst du denn jetzt?
Ich habe an den Münchnisauri gedacht, keine Ahnung. Fukui Raptor und der Bavarisaurus, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Mach dich nicht lustig.
Geht weiter.
Ich suche das Foto raus. Ich habe es fotografiert von dem deutschen Schild. Ja. Und jedenfalls unglaublich toll. Nimm Zeit mit. Und wer Dinos mag, wird da auf jeden Fall glücklich.
Ja, und wer Dinos nicht mag, der lernt halt was. Also war schon ganz cool.
Genau. Und du hattest jetzt neulich Werbung geschaut für irgendeinen Dino-Videospielpark. Was war das? Ach, Jurassic Park.
Jurassic World Park 3 Evolution, keine Ahnung.
Ne? Irgendwie, und da war einer in Japan, also und da gibt es auch einen Park denn in Japan, der dort irgendwie bespielbar ist, keine Ahnung, und der ist in Katsuyama. Und dann musste ich lachen, weil ich dachte, na, da war ich.
Ja, vielleicht kann man den Fukui Raptor züchten, vielleicht muss ich da mal reinschauen.
Jedenfalls fand ich das super, weil ich war als Kind und Jugendliche total Dino-begeistert. Ich habe alle Jurassic Park-Filme verschlungen.
Alle.
Die letzten nicht mehr.
Spicy.
Mhm.
Ja, sie werden ja auch immer schlechter.
Ja, aber Dinos sind top. Mögen wir.
Fukui, sehr viel Spaß gemacht, ja. Wir sind dann mit dem Fahrrad den Berg runter wieder gerollt und dann hat es angefangen zu regnen.
Aber noch so Nieselregen.
Ging noch, ja. Räder abgegeben. Fukui Raptor Tasse gekauft.
Ja.
Becher ist das aus Holz, glaube ich sogar. Und dann sind wir zurückgefahren nach Fukui.
Stadt.
Nicht zur Burg, weil wir sind nicht mehr hingekommen und wir haben dann einfach den Abend dort verbracht. Ja.
Genau, wir hatten, weil ich glaube, das war schon 16 Uhr, dass wir die Räder abgeben mussten, weil wir sind danach nämlich noch in einen Garten gegangen, das ist der Yokokan Garden und der hat 220 Yen Eintritt gekostet pro Person und das war so ein traditioneller, klassischer japanischer Garten und das Highlight von diesem Garten ist halt so eine alte Villa, die mit Tatami komplett ausgestattet ist. Und man kann auch in diese komplette Villa rein. Und man kann dann über den See schauen und auf den Garten blicken. Und ich fand das total schön. Wir haben da auch ein bisschen gechillt, weil ich es einfach so angenehm und nett fand, dort zu sitzen. Ich saß
einfach auf den Tatamis am Engawa, also diesem
Ort, der nicht draußen, aber auch nicht mehr hundertprozentig drinne ist.
Ui, ein liminal space, Veranda, sagt man, glaube ich, bei uns. Ne? Oh Gott. Ja, saßen wir auf jeden Fall da, haben auf den See geschaut und
haben Fische beobachtet,
meditiert,
haben vorher auch eine Amsel in einem, oder war das eine Amsel? Irgendein anderer Vogel hat im Bach gebadet und das war halt voll schön. Und ja.
Na gut, also Hyōkō-kan Garden, wenn man in Fukui ist, lohnt sich auf jeden Fall. Was wir noch gemacht haben, wir waren am, wie hieß der, Azuayama-Koen. Azuayama ist ein Park im Stadtgebiet von Fukui. Da ist eine Menge Zeug oben drauf. Wir haben nicht alles gesehen, was ein recht großer, weitläufiger Park ist. Ich glaube, das ist auch so eine Art Zoo.
Ja, so ein Vergnügungspark, Streichelzoo ist damit.
Irgendwie sowas, keine Ahnung. Mögen wir nicht Zoos in Japan, deswegen haben wir da nichts gemacht. Aber da ist auch der Atago-Schrein. Der ist am der stadtzugewandten Seite des Parkes. Man hat dort oben eine schöne Aussicht über Fukui. Und dort gibt es eine ganz, ganz alte und auch berühmte, wie heißt denn das auf Deutsch? Shidare Sakura Weeping.
Eine hängende
Hängekirsche.
Ja.
Die sehr alt ist und sehr, sehr schön ist, wenn sie blüht. Bei uns hat sie nicht geblüht, aber war trotzdem nett.
Genau, weil wir werden eigentlich in den Park, ich habe ihn nämlich rausgesucht, um Hortensien zu sehen.
Ja, da gibt es super viele Hortensien, ja.
Genau, aber was wir gesehen haben, waren einfach nur die Blätter der Hortensien, weil die Blütezeit noch nicht erreicht wurde. Weil wir haben es irgendwie geschafft, in dieser Reise, auch kurz vor der Regenzeit, wo eigentlich das Ziel war, ganz viele Hortensien zu sehen, immer so unsere Route gelegt zu haben, dass wir die Hortensien selbst erst am Ende in Tokio dann gesehen haben und überall da, wo wir waren, immer noch die Azaleen geblüht haben, die ja eigentlich vorher Hochsaison hatten.
Ja, dafür war man in Tokio beim Hortensienfest.
Ja, das war wieder nett. Super.
Da haben wir sogar Leute getroffen, die gesagt haben, hey, ihr seid ja nicht Hangry Stories. Und ich so, oje, oje, uiuiui.
Und Micha so, hey, warum starten der uns die ganze Zeit so an?
Und es war mega nett und ich habe mich super gefreut. Und ich habe mir gedacht, oh nein, warum schauen sie? Was mache ich was falsch? Aber es war super cool.
Judgen die uns.
Ich werde immer gejudged, ja. Anyway, ich war auch joggen.
Ich war auch joggen.
In Fukui. Also ich war am Fluss joggen in Fukui. Das war sehr schön.
Wie weit bist du gelaufen? Weißt du das noch?
10, 12 Kilometer, weiß ich nicht. Also man kann da vom Hotel aus, wenn man Richtung Fluss dann geht, sehr schön am Fluss entlang laufen. Das sind unten so Wege, dann irgendwann auf einem Deich entlang. Das ist ganz schön. Und du warst auch joggen, witzigerweise?
Genau, weil der Micha war dann raus und ich dachte mir, ich kann jetzt ja auch nicht so im Hotelzimmer rumchillen. Und dann bin ich in den Fitnessraum von dem Hotel gegangen, habe vorher meine Joggingklamotten angezogen und bin dort auch eine halbe Stunde gelaufen. Und ich habe dann halt dieses, fühl mich irgendwo mit einem Video hin zum Laufen. Und das allererste Video, was mir da eingespielt wurde, war der Hofgarten in München. Und ich dachte mir, toll.
Dann bist du durch den Englischen Garten gelaufen.
Genau, dann bin ich durch den Englischen Garten gelaufen. Irgendwann später auch durch irgendeine Ecke von Hawaii, keine Ahnung. Aber es hat halt angefangen mit dem Hofgarten. Und ich dachte mir, ja geil, ich bin in Fukui und muss mir jetzt den Hofgarten angucken. Toll.
Ja, du hättest ja auch mit mir mitkommen können.
Ja, aber es hat geregnet und ich wollte nicht raus. Ich glaube, das war das große Ding daran.
Nee, es hat nicht geregnet.
Bist du dir sicher? Ich glaube, es hat geregnet.
Nein, es hat nicht geregnet. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Es war einfach nur sehr früh und ich war sehr motiviert.
Und ich war nicht motiviert.
Mhm, aber
also ich habe eine halbe Stunde auf so einem Laufband gemacht und festgestellt, dass ich auf dem Laufband laufen irgendwie nicht so geil finde. Aber ich finde auch auf dem Fahrrad Indoor-Radeln nicht so geil. Bin lieber draußen. Mag die Naturerfahrung mehr.
So ist das. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich mit dem Joggen in japanischen Städten die Städte sehr, sehr anders kennenlernen kann. Mhm. Also das wusste ich schon vorher, aber ich habe es jetzt im letzten und vorletzten Urlaub nochmal wirklich so wahrgenommen, weil ich sehr früh unterwegs bin und die Städte am frühen Morgen, wenn noch nichts auf hat, wenn die Leute gerade zur Arbeit gehen, wenn vielleicht gerade die Flora und Fauna erwacht, die Asagao ihre Köpfe rausstrecken. Mhm. In Tokio war das so, nämlich die Asagao sind Prunkwinden, Prachtwinden.
Prunk, also je nachdem, welche Art. Also Winden.
Winden. Und man lernt da ganz andere Orte kennen, nämlich diese Flussufer zum Beispiel, wo man jetzt eigentlich als Tourist nicht so oft unterwegs ist. Und man lernt halt auch die Stadt zu einem anderen Zeitpunkt kennen, als man normal unterwegs ist. Und
gerade an den Flussufern entlang zu laufen, ist halt angenehm, weil da sind sehr wenig Ampeln. Und das ist halt zum Laufen ganz cool.
Ja, und du hast dann ganz oft Leute, die ihren Routinen nachgehen. Also der eine übt seine Golfschwinge, die Omis gehen mit ihren Hunden spazieren in großen Gruppen. Und das ist total spannend, so das Leben so ein bisschen abseits der touristischen Orte dann auch zu beobachten. Und das Joggen ist ein gutes Vehikel, um solche Sachen niederschwellig mitzubekommen.
Ja, es fühlt sich halt auch einfach sehr local an, weil das machen halt die Leute, die dort wohnen und arbeiten. Ja. Mittlerweile kennen wir auch genügend Leute, die sagen, ey, ich gehe auch im Urlaub gerne joggen und das auch durchziehen. Mhm. Und das ist total schön, wenn man halt sieht, dass Leute gerade in anderen Ländern unterwegs sind und auch joggen und dort Spaß haben und dort die Gegend damit auch ein bisschen erkunden. Das ist nochmal so eine ganz andere Art, ja, den Ort kennenzulernen.
Ja, du kommst ja auch viel weiter. Also ich bin in der Regel im Urlaub so zwischen 8 und 14 Kilometern vielleicht unterwegs, aber 14 Kilometer durch eine Stadt an Orte, wo keine Touristensachen sind, da siehst du schon viel. Mhm. Da lernst du schon sehr viel kennen und das finde ich mittlerweile sehr, sehr schön. Ja. So, und das ist alles, was wir in Fukui gemacht haben. Und
da ist noch Luft nach oben. Da ist
noch Luft nach oben. Wir haben den, wie hieß er, Eheji, überhaupt nicht gesehen. Und das ist ja eigentlich das Ding, ne?
Also neben den Dinos, ja.
Die Leute nach Fukui kommen, gehen sie zu den Dinos und zum Eheji. Und das haben wir gar nicht gemacht. Und da gibt's schon noch einiges. Und was man nicht vergessen darf, all die Sachen, die wir gemacht haben, sind zwischen Fukui-Stadt und Katsuyama. Mhm. In einem 20-Kilometer-Umkreis. Auch Maruoka ist ja auch in diesem Umkreis drin. Fukui ist aber eine ganze Präfektur. Da gibt's noch viel, viel mehr. Da
die
gibt's
geht
auch
halt
mehr.
Bis fast nach Amano-Hashidate.
Also das,
ja,
Wasser
meine ich. Küste.
Die Küste.
Genau. Und ich hab auch gerade beim Recherchieren gesehen, dass die dann einen 160 Kilometer Radweg da an der Küste noch haben, den sie auch jetzt promoten. Und ich dachte mir, boah, voll geil. Nächstes Mal.
Da gibt's noch einiges zu sehen und zu machen. Und ja, ich kann nur sagen, wenn ihr auch solche Orte habt, jetzt in Fukui bei dieser Folge, dann schreibt's mal in die Kommentare oder schreibt's uns auf Insta oder Twitter, weil ich schon das Gefühl habe, dass es in
wir
Japan...
Wir sind nicht mehr auf Twitter. Auf Blue Sky.
Auf Blue Sky. Wir sind schon lange nicht mehr auf Twitter. Werden wir auch nie wieder sein. Anyway. Es gibt, und das ist mein Gefühl, noch so viele Orte in Japan, die so völlig unentdeckt sind und wo aus meiner Sicht gar nicht die Angst besteht, dass, wenn man jetzt darauf hinweist, dass man dann plötzlich ein großes Chaos und Overtourism produziert, weil...
Vor allem, sie sind ja nicht unentdeckt. Das sind ja Orte, die touristische Ziele sind.
Ja, und man darf nicht vergessen, und jetzt sind wir wieder in der Diskussion vom Anfang, ganz, ganz viele dieser Orte, die wir heute besuchen und wo wir froh sind, dass wir sie besuchen können, würde es überhaupt nicht mehr geben, wenn nicht Mindestmaß an Touristen, auch aus dem Ausland, dort dafür sorgen würde, dass Restaurants geöffnet sind, dass überhaupt Anlagen erhalten bleiben können. Viel davon wäre schon weg, würde nicht mehr existieren. Und man sieht das exemplarisch an den meisten alten, in Klammern traditionellen, wie auch immer, wie alt die zurückgehen, Onsen-Städtchen, die einfach jämmerlich verfallen. Mhm. Das ist mir jetzt aufgefallen, wir waren... Exkurs, jetzt gehen wir weg von Fukui. Wir waren in Aizu Wakamatsu, in einem Onsen-Städtchen, das hieß Higashiyama Onsen. Fußläufig erreichbar tatsächlich aus der Stadt. Wissen wir, weil wir sind hingelaufen nach dem anderen Light-Up am Abend. Und da ist auf die Hälfte der Gebäude, sind verfallene Ruinen. Und das ist ja auch nicht schön, wenn du da Urlaub machst und dich entspannen möchtest und erstmal durch so Geisterstädte durch musst. Und das ist leider die traurige Realität des japanischen abseits von Tokio gelegenen Landes, also rural areas, wie heißt das, ländliche Gegenden. Und die wären froh über jeden Touristen, der dort ein bisschen Kohle lässt. Und deswegen ist diese Diskussion auch hauptsächlich auf Insta oder Facebook oder wo diese ganzen Leute sich alle rumtreiben, die sagen, kommt nicht nach Japan, verschmutzt mir nicht mal in Japan. Und ich denke mir, ja, warum darfst du da sein und ich nicht? Was ist das überhaupt für ein Entitlement?
Ist
so fehlgeleitet, weil die meisten Leute, die jetzt nicht am Kiyomizu-dera in Kyoto wohnen, die sind froh über jeden, der kommt, sich das anschaut und mit ein bisschen Respekt durch die Gegend läuft. Und das ist ganz wichtig, den Respekt vor den Leuten, den Menschen und dem Land und der Kultur, den darf man nicht verlieren. Aber das tun die meisten auch nicht. Es sind wenige einzelne Leute, die sich nicht benehmen können. Und das hat nichts mit Japan zu tun. Punkt.
Mic drop. Ja, ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen, weil ich ziemlich ähnlich denke. Weil alle Orte, die wir jetzt in den letzten Urlauben besucht haben, grundsätzlich mir das Gefühl gegeben haben, ich bin willkommen, es ist schön, dass ich da bin. Und da haben sich die Leute wirklich wahnsinnig um uns bemüht und gekümmert. Zum Beispiel, als wir diese kleinen Fische gebaut haben in einem ganz anderen Ort bei
Yanai war das.
Yanai, ja. In der Nähe von nicht Inuyama, sondern
Iwakuni
bei Hiroshima. Da wollten wir auch schon lange hin.
Der wollte uns gar nicht mehr loslassen.
Der wollte uns gar nicht gehen lassen.
Und der wollte auch kein Geld mit uns verdienen. Der wollte einfach nur, der war froh, dass wir da sind und uns interessiert haben für seine Papierfische, die wir gebaut haben dort. Und fand das toll, dass wir da waren, dass wir Interesse hatten. Und solche Sachen findet man immer noch ganz oft.
Ja, da gibt es ganz, ganz viele Orte, die sich wirklich darüber freuen und die begeistert sind. Ich meine, ich wurde jetzt sogar in Kawagoe angesprochen von einer Japanerin, die gemeint hat, boah, ich würde gerne mehr Ausländer für Kawagoe begeistern.
In Kawagoe.
Wo ich mir dachte, Moment mal, Kawagoe, ja, das kennt doch jeder schon.
Jeder Reiseführer der Welt, wie nennen sie es immer, Klein-Edo oder Tokio, historisches Tokio, keine Ahnung. Wir haben ja Kawagoe. 2011 haben wir schon gedacht, das ist abgenudelt. Und Real Talk, Kawagoe hat eine tolles Potenzial für Tourismus, aber mit dieser riesigen Durchgangsstraße, die da durchgeht, kann man nicht empfehlen. Man kann da ganz viele andere Sachen empfehlen. Das ist wieder ein anderer Podcast, den wir vielleicht mal machen möchten, aber dass in Kawagoe Locals kommen und sagen, hey, wir wollen auch was vom Kuchen abhaben, warum sind denn hier so wenige Ausländer? Das fand ich sehr spannend.
Total. Also das war auch so mein Gedanke. Ich dachte mir so, Kawagoe im Einzugsgebiet von Tokio ist ja eigentlich schon so im Fokus, dass mir Leute sagen, nee, da fahre ich nicht hin, weil es so überlaufen ist.
Es ist auch, also selbes Problem, Infrastruktur. Kawagoe ist nicht überlaufen, sondern da sind einfach zu viele Autos. Und die Autos sind nicht von den Touristen.
Ja, sondern von den Locals.
Aber da bist du bei Diskussionen, die wir hier auch in Deutschland führen, bis aufs Blut teilweise, über Fußgängerzonen und autofreie
Innenstädte. Ja, oder schau mal hier in die Alpenregionen, wo gesagt wird, hey, die Anwohner möchten die Ruhe haben auf den Durchgangsstraßen und die möchten Tunnel haben, damit die ganzen Touristen dort einfach nicht auf den lokalen Straßen unterwegs sind und die verstopfen.
Fun Fact, gestern habe ich einen Artikel gelesen oder heute über Ahornblätter, die sich gelb färben und dann lauter Touristen aus Deutschland und Österreich dahin fahren, alles kaputt machen.
Wo?
Weiß ich nicht, hast du vergessen.
Hier in Deutschland?
Nee, ich glaube, es war in Österreich. Tirol vielleicht? Keine Ahnung, muss nochmal nachschauen. Es war ein Ort mit drei Buchstaben.
Drei Buchstaben?
Ja, ja, wurscht. Egal. Aber ne, sowas gibt es halt überall.
Genau, wir haben auch hier in Deutschland.
Ja, das ist in gewisser Weise auch Overtourism, weil es sich sehr konzentriert auf einen kleinen Ort. Und dann ist die alte Frage, wem gehört die Natur, wem gehören die Berge, wer darf dahin, wer nicht? Dürfen Fahrradfahrer da lang? Oder, ne? Das sind Diskussionen, die führen wir ja überall. Und würde ja auch keiner sagen, naja doch, vielleicht würden das schon viele Leute sagen, aber es würde jetzt keiner sagen, in Deutschland leidet an Overtourism. Die Leute in Neuschwanstein würden vielleicht was anderes sagen. Aber das sind halt so diese lokalen Dinge, wo, und da schließe ich das Thema ab, weil das ist, wie gesagt, wirklich ein anderer Podcast, den wir auch mit besserer Datenlage auch füttern müssen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du willst das Thema abschließen, weil...
Tun wir es einfach.
Tun wir es einfach.
Machen wir hier einen Deckel drauf.
Genau, ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, das ist Podcast-Folge Nummer 3 in diesem Jahr. Das ist eigentlich viel zu wenig. Wir haben jetzt schon viel zu häufig gesagt, wir nehmen uns vor, mehr Podcasts aufzunehmen.
Ja, aber jetzt haben wir auch die Chance. Warum, werden wir vielleicht ein andermal erzählen, aber wir werden in Zukunft ein bisschen mehr Zeit haben für Podcasts.
Und deswegen,
auch weil wir die Technik optimieren.
Ja, und wir bedanken uns, dass überhaupt das alles möglich ist durch unsere Unterstützer auf Patreon. Und die haben dieses Jahr schon zweimal Postkarten zugeschickt bekommen. Die letzten waren super fancy mit Godzilla-Motiven, die ich am liebsten selber behalten hätte. Und die Unadons, die Podcast-Unterstützer, die 5 Euro im Monat zahlen, werden auch namentlich immer in einer Podcast-Folge genannt. Und dafür darf Micha die Anmoderation auf Japanisch machen.
Es ist so lange her, dass ich, glaube ich, schon wieder vergessen habe, was er immer sagt. Aber
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Alex, Frank, Hendo, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Martin, Matthias, Maximilian, Nathalie, Robin, Roman, Stefanie, Sukihina, Südo, Tina und Ulfonso. Vielen, vielen Dank für eure Treue und Unterstützung. Wahnsinn, wirklich.
Oh, arigato gozaimashita, okini, wie man in Kansai sagt.
Unser Herz ist in Kansai.
Ja, immer.
Immer.
Wir waren diesmal nicht in Kyoto und es hat sich falsch angefühlt.
Ja, wir hatten schon überlegt, ob wir aus Tokio einen Tagesausflug aus Kyoto machen, einfach nur um in Kyoto gewesen zu sein. Aber
es eigentlich dumm. Das Wetter war schlecht.
Und dann haben wir es nicht gemacht.
Genau. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.